Moin Internet. Ihr hört Folge 188 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute mal nicht Christina Kutscher, sondern Wiebke Weigel. Ein, ja, früher festes Mitglied dieses hervorragenden Teams und jetzt pünktlich zum Jahresbeginn mal wieder am Start. Ich freue mich sehr. Hallo Wiebke.
Hi. Vorsätze und so. Ich bin wieder da.
Ja. Sehr gut. Wiebke's back again. Genau. Immer noch in Hongkong. Das heißt, während bei mir hier noch schön die Sonne so ein bisschen scheint im grauen Hamburg, ist bei dir quasi schon mitten in der Nacht.
Ja. Also sieht zumindest so aus, ne? 9 Uhr.
Ja. Ja. Deswegen umso besser, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Ich freue mich, wie gesagt, sehr. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und genau, das bekommt ihr ja, weil wir jetzt auch Videopodcasts machen, bekommt ihr dann auch Wiebke mal zu sehen, weil bisher war es ja eigentlich immer nur Audio, als du noch regelmäßig dabei warst. Genau.
Stimmt. Oha, ja. Hi.
Alles neu. 2026, alles neu. Ich mache das alles in der Post, da wird das auch alles schön color gegradet und alles, ne, damit wir alle beide hervorragend aussehen, genau. Faces in Fashion ist ja auch der Untertitel. Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Programm ein. Und wenn ich mir so unser Dokument so ansehe, fange ich, glaube ich, an, damit es schön rhythmisch passt vom Erzählrhythmus. Okay, dann fange ich direkt mal mit einer sehr guten Sache an. Und zwar sehr cute und gut, und zwar Corgi Space.
Corgi Space. Wo du über Hunde redest, mein Hund sofort. What?
What? Corgi? Das habe ich erkannt. Ja, das kommt mir bekannt vor.
Sorry.
Ja, okay, also Corgi Space. Alles gut. Alles gut. Direkt der erste Kritikpunkt an Corgi Space, bevor ich aber anfange. Es kommen keine Corgis vor. What? Das ist so ein bisschen, habe mich so ein bisschen selber überrascht. Aber der Name kommt daher, dass es eine Sammlung von Spielen ist. Es gab 13 so Minispiele, entwickelt von Adam Saltzman. Das ist einer von zweien von Finji, die ja sowohl Spiele selber entwickeln als Duo, aber auch als Publisher fungieren. Und der hat mehr oder weniger über ein Jahr jeden Monat ein Spiel entwickelt. In der Pico 8 Engine. Das ist so auch so eine von diesen alternativen Game Engines, genauso wie Bitsy. Und das sieht alles so ein bisschen so aus. Also, sehr pixelig natürlich und alles sehr, sehr klein. Also gefühlt 100 mal 100 Pixel ist so das Bild groß, so ungefähr. Als wärst du wie so eine super Mini-Retro-Konsole sozusagen. Und, und Corgi Space heißt eben deswegen, weil er eben viele Spiele machen wollte, die, Zitat, Short Legs haben. Also die eben halt nicht, die zwar funktionieren, aber die eben absichtlich einen sehr kleinen Scope haben. Also vielleicht nur so eine Mechanik, die dann halt irgendwie da Anwendung findet pro Spiel und die halt nicht so komplex sind. Einfach, wo man sagen kann, okay, die kann man vielleicht in einem Monat sich zusammen coden, sag ich mal. Und genau, das ist in so einem ganz hübschen Launcher aufgemacht, wo du so verschiedene Cartridges hast, die du dann anwählen kannst und starten kannst von diesen 13 Spielen. Und was ich da richtig cool fand auch, es ist so ein bisschen, also eine Mischung aus, ja, Spielesammlung und aber auch so ein bisschen Einblick in die Entwicklung. Also bei jedem Spiel, wenn du es anwählst, siehst du zuerst so eine Einsatzbeschreibung. Da ist dann zum Beispiel, in Mole Mole, you have to blow stuff up and take a nap. Ich meine, 2026, sehr relatable. So, also diese Idee dahinter. In Sebastian's Quest, you have to shove gems and find the cheese. So. Oder in Prince of Prussia, you sneak up on a whole bunch of Nazis. So, also das sind alles so diese Einsatzbeschreibung. Genau, Daumen hoch. Von diesen Spielen. Und wenn du es einmal gespielt hast, dann siehst du so ein kleines Postmortem. Also du siehst quasi, was sich Adam Saltzman gedacht hat bei der Entwicklung, was ihn so beeinflusst hat, was er gerade irgendwie da gespielt hat oder gelesen oder geguckt hat oder so. Ne? Das ist dann quasi, wenn du das Spiel einmal gespielt hast. Ja. Genau. Wiebkes Hündin meldet sich auch direkt zu Wort. Ich glaube, es ist immer noch ein Kritikpunkt,
halt
dass...
So wahrscheinlich jedes Mal, wenn du das Wort sagst, ist sie direkt so,
wahrscheinlich. Wo sind die Corgis? Ja. Gib sie mir. Genau, und ja, jedes Spiel hat mehr oder weniger so eine eigene Idee, wie schon gesagt. Und ist eben inspiriert von anderen klassischen Spielen meistens. Also du hast so ein Tetris-like mit drin, mit so einer zusätzlichen Mechanik. Du hast so ein Space Invaders-like, wo du eben Sachen nicht nur abschießt, sondern auch reinholen musst. Also so, du hast so einen Grapple-Hook und du hast so eine Kanone und musst eben abwechselnd benutzen. Du hast so ein Sokoban-like, hast du ganz viele, wo du halt Sachen einfach rumschieben musst. Mhm. Thematisch teilweise ist es dann auch inspiriert von Elden Ring oder Bloodborne, manche Spiele. Also so ein richtig, richtig cooles Gesamtkonzept. Muss halt auch sagen, natürlich die Spiele. Aus. Ja, total. Die sind richtig, richtig cute. Also allein natürlich, weil einfach dann so, weiß ich nicht, ein Spielcharakter aus 3 Pixeln besteht, ne, ist natürlich dann.
Ja, ja.
Oder 4. Genau. Und das ist halt, also nicht alle Spiele funktionieren für mich, muss ich sagen. Aber es ist ja auch, ehrlich gesagt, kein Wunder, weil es sind halt 13 Spiele und natürlich sind nicht alle, treffen nicht alle den Nerv desjenigen, der sie spielt. Meine Lieblingsspiele waren tatsächlich, also ich habe so 3 Favoriten mir rausgepickt. Einmal Vampire vs. Pope Army. man spielt einen Vampir, wie man sich schon denken kann, der von einer Armee von Päpsten gefangen genommen wurde und muss dann eben ausbrechen und die Kathedrale übernehmen, wo eben diese Pope Army angesiedelt ist. Und dazu muss man dann eben die Päpste leer trinken, könnte man dann eben sagen, ne? Weil die versperren sozusagen den Weg. Also es ist so top-down. Und wenn du zum Beispiel da, sagen wir mal, es steht so ein Papst an der Wand und der guckt dann nach links, sag ich mal, dann ist quasi der gesamte linke Weg blockiert. Das heißt, du musst den Papst erst um die Ecke bringen und dann ist der Weg frei. So, weil sonst, wenn du in diesen Sichtkegel kommst, dann verlierst du eben ein Leben. So, und wenn du einen Papst eben austrinkst, dann wird deine Lebensleiste wieder aufgefüllt. Und du kannst auch überall so Blut-Talismane finden, um dann eben mehr Herzen zu bekommen. So, und das brauchst du auch, weil manchmal musst du halt, um weiterzukommen, durch irgendwie so ein Feld, wo du immer, also wo du Lebensenergie einfach verlierst, wo du quasi gar nicht drumherum kommst. Und dafür brauchst du dann eben diesen Puffer. Deswegen musst du auch diese Blut-Talismane finden. Genau. Und ja, es ist tatsächlich also relativ kurz und knackig. Ich habe, glaube ich, so 15 Minuten gebraucht, um das irgendwie durchzuspielen. Und das ist eben auch so die Idee, dass man maximal eine Stunde braucht pro Spiel, um es irgendwie entweder komplett durchzuspielen oder komplett verstanden zu haben, wie man dieses Spiel spielt. Also es ist wirklich sehr snackable für so zwischendurch. Und genau, das war Vampire vs. Pope Army. Was ich auch noch ganz gut fand, war Prince of Prussia, weil, ne, es ist so ein Prince of Persia-like, also wie dieser Anfang, dieses erste Prince of Persia, wo man quasi mit jedem Tastendruck einen Schritt vorgegangen ist und das macht das Spiel eben auch genauso nach. Nur, dass man eben dann nicht aus dem Kerker ausbricht, aber eben dann Nazis backstabben muss dabei. So, ne? Also, da muss man eben, ja, genau. Da muss man dann quasi aufpassen, dass man auch in die Sichtlinie nicht kommt, sondern sich eben nur von hinten erledigt. Und genau, fand ich super gut umgesetzt. Passt auch eigentlich, also ist halt auch, war damals schon relativ simpel, das Spielprinzip, laufen und springen und irgendwo runterdroppen lassen und dann noch so ein bisschen kämpfen vielleicht. Genau, ist gut umgesetzt, finde ich gut. Und das dritte Spiel, das ich mir rausgepackt habe, ist Dinosaur. Das ist inspiriert von so einem Dino-Zoo-Management-Spiel mit Jurassic Park-Lizenz, glaube ich, also laut Adam Saltzman zumindest. Ich habe mich so ein bisschen mehr an Baba Is You erinnert gefühlt. Weil du hast halt pro Level hast du eine bestimmte Anzahl von Dinos, die bestimmte Charakteristika haben. Das heißt zum Beispiel, ein Stegosaurus möchte immer neben Pflanzen stehen. Ein T-Rex möchte nicht neben anderen T-Rex stehen, aber möchte immer neben der Beute stehen. Und ein Brachiosaurus zum Beispiel, relatable. Ein Brachiosaurus möchte immer in Herden unterwegs sein. Das heißt, du musst die dann quasi so zusammenpuzzeln, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind für diese verschiedenen Dinosaurier. So, und dann hast du quasi das Level geschafft und dann geht's sozusagen weiter. Und genau, also ich glaube, man sieht ganz gut, es sind halt alles wirklich sehr kompakte Ideen. Eine Idee, gut umgesetzt. Dann dieses Postmortem noch dazu, was ich auch ganz cool fand. Es ist nur eine kleine Sache, aber auch irgendwie richtig, richtig cool, dass du bei jedem Spiel, wenn du es halt einmal gespielt hast, kannst du dann zum Beispiel und auf die Cartridge gehst, wo du dann das Postmortem siehst und dann eben nochmal spielen kannst, kannst du oben rechts anhaken, okay, I'm done, sozusagen. Also selbst wenn du nicht fertig bist mit dem Spiel, kannst du sagen für dich selbst, okay, ich habe da alles rausgeholt, ich mache den Haken und dann so ein bisschen für sich selbst zu diesen Abschluss finden. Das finde ich auch eine ganz coole Idee. Also nicht dieser Fertigspielzwang. So. Genau. Ja.
Ich finde, das klingt
super. Wie gesagt, ach, ja, es ist wirklich, es kostet, glaube ich, ein Fünfer oder so bei itch.io. Ich habe gerade gar nicht
geguckt. Ja. 4,99 USD, also vermute ich mal das gleiche in Euro. Ja. Oder Pi mal Daumen das.
Genau.
Das sieht total niedlich aus. Ich habe halt, ich lasse mir immer gerne erstmal ich bin nicht so der Vorbereiter, ich lasse mir gerne von dir oder Chrissy dann immer erzählen, wenn ich hier mal bin, was das Spiel ist und dann gucke ich. Das hier musste ich mir jetzt tatsächlich nebenbei angucken, weil das so süß ist. Excuse me. Corgis. Sobald Corgis erwähnt wird, ist hier direkt so, oh mein Gott, da draußen ist was, es ist ein Corgi. Kannst du es lassen?
Ja.
Okay, leave it. Komm mal hier. Und habe mir das nebenbei angeguckt. Und ich fand die Beschreibung schon wieder so unglaublich niedlich von den ganzen Sachen. Also Breaking Out of Jail a Lot fand ich schon mal süß. Aber genau das, was du dann gerade vorgestellt hast, weil der zweitletzte Punkt ist irgendwie Drinking Various Popes. Und ich saß hier halt so, Popes. Was für Popes? What the? Aber okay, das gibt's denn. Und Stepping Nazis. Ja, bin ich dabei. Finde ich gut. Ja. Falling Off Stuff, das ist meine also das kann ich sehr gut in Plattformen. Ich bin mehr so der Mensch, der überall runterfällt. Das klingt gut, nehme ich. Ja. Red Dreams klingt auch schon wieder niedlich. Ah, nee, nur Dodge Rolls, ja. Da bin ich raus. Guck, raus. Killer Mushrooms. Oh mein Gott, ist das niedlich.
Oh. Ja, ist alles schon auf jeden Fall.
Also, The Twist is Bombs. Okay, nee, doch. Das, ich kaufe das direkt nebenbei. Ich bin hier schon wieder. Ich bin sehr leicht angefixt. So,
influenced. Sehr gut, direkt geinfluenced.
Ja, finde ich gut.
Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, also kann man auf jeden Fall unterstützen. Hat tatsächlich, also es ist natürlich, es ist halt, man merkt schon, das Spezielle ist zum Beispiel, weil bei Steam gibt es halt auch und hat es irgendwie 21 Reviews, so, obwohl jetzt Finji nicht so, also das ist ja schon ein bekannter Publisher, so, ne? Man kennt die ja eigentlich schon im Indie-Space, aber ja, kann auf jeden Fall noch mal ein paar mehr verdienen, finde ich. So, es ist eine schöne Collection und schönes rundes Paket. Genau. Ja, dann hast du auch was mitgebracht, dass es auch schön auf itch.io gibt, tatsächlich. Das finde ich gut. Damit haben wir, Spoiler, 2 von 3 Spielen, die es auf itch.io gibt, dieses Mal. Finde ich gut.
Ja, wenn ich nicht weiß, was ich spielen möchte und wenn ich halt einfach irgendwas, also es ist so ein bisschen wie wenn du ein Buch suchst und irgendwie alles ist so das Gleiche, was du in den Buchläden findest und du weißt nicht so richtig, will ich schon wieder im Endeffekt die gleiche Hero-Story oder so lesen und mich huckt nix, dann gehe ich immer zu itch.io, weil itch.io hat immer irgendwas, was ich richtig cool finde. Was mir aufgefallen ist, dass es immer mehr Horrorspiele auf itch.io gibt, die ich alle wegsortieren muss, weil ich ein großer Schisser bin, da bin ich raus. Also die sehen alle super cool aus. Wenn das jemand anders spielen würde, würde ich auch zuschauen. Ich kann es nur einfach nicht selber machen. Aber das hier, ich weiß gar nicht, ich habe mich so ein bisschen durch die Gegend geklickt und dachte mir, ich probiere mal eine Visual Novel aus. Und habe, glaube ich, genau die richtige ausgewählt. Und zwar, das ist auch gar nicht mal mehr so neu, muss ich ja zugeben. Ich glaube, das war schon irgendwie 2022 nominiert für einen Preis. Aber es heißt Lookouts. Unfassbar süß. Eine Gay Western Visual Novel. Fand ich, war ich direkt sold. Sieht auch einfach richtig cool aus. Genau der Vibe, den ich bei so einem Western-Spiel erwarten würde. So viel in diesen Orange-Brauntönen. Der Artstil hat mich gehuckt, hätte ich aber nicht zuordnen können. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gelesen. Das ist wohl orientiert am Northwest Coast Art Style von Indigenous People. Und wenn man sich das dann anguckt, ähnliche Farbgebung, ähnliche Blockart, sehr cool. So. Visual Novel, also das Visual hat mich schon mal geguckt, das bin ich auch. Dann war jetzt natürlich die Frage, finde ich die Story auch gut, weil darum ist ja Novel. Und das haben die echt ganz süß gemacht. Also das wurde bei einem Excuse me? Can we not be jealous? Das ist so unglaublich. Das ist bei einem Gay-Western-Jam tatsächlich auch gemacht worden, das erste Mal. Und dann haben sie es nochmal gepolished. Also die Version, die sie jetzt gepublished haben, man kann sowohl die ursprüngliche vom Jam runterladen, als auch die, die sie jetzt gepolished haben. Und die Idee war ein Western-Gang-Romeo-und-Julia-Story. Mhm. But make it gay. Und die beiden Hauptcharaktere, passend auch, freut mich jetzt wieder, dich vielleicht auch, Robin und Joseph, weil Robin, mhm. Okay, danke. Ich bin so einfach, glücklich zu machen. Gehören zu zwei rivalisierenden Gangs, der Curly Wolf Gang, das sind alles Hunde slash Canine. Er ist jetzt, also er ist wohl ein Wolf, ich persönlich hätte ja eher Dingo gesagt, aber okay. Gehört dahin. Und dann Joseph ist ein Hawk und gehört auch entsprechend zu der Black Vulture Gang. Das sind alles Birds, als Vögel. Und die
sehr gute Namen auf jeden Fall.
Und die haben so aneinandergrenzende Territorien und haben jetzt den Blick auf die gleiche Stadt geworfen, weil da angeblich laut Gerüchten Gold gefunden wurde. Und Robin und Joseph sind beide so ein kleines bisschen die Außenseiter in ihren jeweiligen Gangs. Einfach weil, und das ist dann jetzt so ein kleines bisschen als Content-Warnung, ich wollte was Wholesomes spielen und habe natürlich wieder genau das Falsche gewählt. Die sind beide ein bisschen die Außenseiter bei sich, weil sie beide queer sind. Also sowohl, als es, dass sie schwul sind, als auch, dass sie trans sind. Robin hat noch zusätzlich die Einschränkung, dass er einen Arm verloren hat. Das heißt, da wird er auch nicht so ganz ernst genommen, weil er ja nicht der vollwertige Kämpfer laut seiner Gang ist. Große Anführungszeichen hier, man sieht es vielleicht dann nur, wenn man sich wirklich anguckt.
Ja.
Und entsprechend sind die beiden dann aber halt die immer so auf so diese geh irgendwo hin und guck dir das an und sitz da halt 3 Tage und sag uns danach, was du gefunden hast, Jobs geschickt werden. Und dann wurden die beide von ihren jeweiligen Gangs losgeschickt, rauszufinden, wo da das Gold ist. Damit dann die jeweiligen Gangs losziehen können und das Gold aus dieser Stadt holen können. Und rennen sich halt über den Weg. Und ich meine, natürlich ist das nicht realistisch. Sie sehen sich, wissen, dass sie wahrscheinlich von jeweils einem Gangs sind. Robin hält auch erstmal eine Waffe auf Joseph und bedroht ihn. Und dann entscheiden sie, ach, weißt du was, wir können das hier eigentlich auch zusammen machen. Lass uns das doch einfach zusammen angucken. Und die ziehen dann halt beide los und unterhalten sich halt so ein bisschen darüber und haben halt beide im Endeffekt, stellen beide relativ schnell fest, so, oh, okay, wir werden aus den gleichen Gründen bei unseren Gangs halt gemobbt. Sind aus den gleichen Gründen hier losgeschickt worden. Haben kein Backup, werden halt einfach, ob wir zurückkommen oder nicht, ist halt auch egal, dann lass doch einfach zusammen losziehen und dann achten wir beide darauf, dass einander nichts passiert. Und dann sind sie in dieser Stadt und stellen halt fest, so wirklich Gold ist da nicht zu holen, aber irgendwas ist komisch. Und ohne jetzt das gesamte Spiel erzählen zu wollen, es sind nur 45.000 Wörter. Sie schätzen, man braucht so 5 bis 6 Stunden, um das zu lesen. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie schnell man sich so durchklicken möchte. Aber da der Vibe ganz cool ist, habe ich das auch einmal so nebenbei einfach so laufen lassen. Die Musik ist sehr cool, das würde dir, glaube ich, sehr gefallen. Ich fand das sehr nice. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber sie ist sehr gut. und man merkt so, also es sind sehr viele interessante Charaktere dabei, die unterschiedliche Positionen beziehen in dem, was so im Wilden Westen quasi passiert. Man merkt dann so ein bisschen, okay, irgendwas ist vorgefallen. Aus irgendeinem Grund steht die Mine still. Was hat dazu geführt, dass jetzt hier im Endeffekt der Sheriff so einen halben Lockdown gemacht hat? Und wenn man sich mit den Leuten unterhält, zum Beispiel dem Bartender oder dem, ich würde das jetzt mal als Priester übersetzen, erfährt man so ein bisschen, dass es halt sowohl Schwierigkeiten gab, was den Neid, was wer Gold hatte oder wie sich in der Community das entwickelt hat, der Kampf darum, die Besserstellung ja, das, was eigentlich mal so ein kleines Dorf war, wo man sich gut verstanden hat, dann durch den Goldfund sich verändert hat. Aber auch, dass natürlich, wie das halt im Wilden Westen war, die ja nicht irgendwo hingezogen sind, wo vorher niemand war. Sondern da haben halt bereits Menschen gelebt. Und wenn du dann anfängst, in deren Bergen zu schürfen, dann könnte da ein Konflikt entstehen. Und das fand ich sehr, also die Themen sind natürlich sehr, sehr schwer wieder. Die meisten Charaktere, mit denen man sich unterhält, außerhalb der Gangs, die schwierig sind, gerade wegen der ganzen Transphobie etc., haben eher Kritik geübt daran, was passiert ist. Zum Beispiel der Sheriff und der Priester waren diejenigen, die dann gesagt haben, dass wie das hier läuft, das können wir nicht machen. Und das fand ich, das hat mir dann wieder genug Wholesome gegeben oder zu genug, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir versuchen einen positiven Spin zu bringen. Gehe natürlich weit davon entfernt, was historisch richtig ist, aber war für die Geschichte und für das Erkunden zusammen und die Thematik dann innerhalb dessen, was das leisten konnte als Visual Novel, schon durchaus die angenehme Entscheidung. Aber es sind ein paar Momente dabei, wo schon es wird nicht weggeschwiegen quasi. Man hat so ein paar, also ich habe das immer zwischendurch jetzt vor allen Dingen in der MTA gespielt. Man kann es nämlich sowohl im Browser spielen als auch runterladen. Man kann es dann halt auch speichern, wenn du auf der TriOE bist. Und das war halt praktisch für mich, wenn ich gependelt bin. Und die Story ist lang oder überschaubar genug, langsam genug, als dass man dann halt das auch so in so 10 Minuten Snaps spielen kann. Es hat mich, glaube ich, zumindest ein kleines bisschen davon überzeugt, mal mir mehr Visual Novels anzugucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt schon eine ist, wo ich sagen würde, okay, ich bin komplett überzeugt und ich finde das Spiel großartig. Ich glaube, das hatte schon so ein paar Momente, wo es für mich ein bisschen kurz gefallen ist. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich habe gelesen, dass gerade der dritte Akt wohl der beste ist, weil da die Entscheidungen relevanter sind, die man trifft. Oder quasi die Schwierigkeiten, die vorher angedeutet sind, und das Personal Baggage zu dem Punkt kommt, wo es nicht mehr weggeschwiegen werden kann, quasi, also wo der eigentliche Clash ist. Bis dahin ist, glaube ich, sehr viel Aufbau einfach. Darum war das, glaube ich, auch für mich bisher immer noch so ein bisschen nice, aber noch nicht umwerfend. Ich habe aber gesehen, dass das Spiel für viele Leute so ein richtiges, also der Hauptgrund, warum ich mich das ausgesucht habe aus den ganzen Visual Novels, ist, weil es wirklich sehr gute Rezeption hat. Weil wirklich viele Leute gesagt haben, mal abgesehen davon, dass es halt schön ist, die Representation zu sehen und vielleicht das mal in dieser sehr, sehr ruhigen Art präsentiert zu bekommen. Die Charaktere sind sehr, sehr ruhig, die Geschichte geht am Anfang sehr langsam los. Sagten viele, dass sie die Geschichte noch relativ lange mit sich getragen haben. Und als ich dann weiter recherchiert habe, war halt so, okay, der dritte Akt ist halt der dich dann mitnimmt. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt dann demnächst nochmal drüber poste. Aber ja, also als first Visual Novel, also als meine erste Visual Novel, die ich so wirklich gespielt habe, war das die richtige Wahl. Kann aber auch daran liegen, dass ich mit Western groß geworden bin. Deswegen war ich sowieso schon direkt so, yes.
Ja.
Ich meine, das eigentlich. Ja, klar, Setting macht natürlich
viel aus.
Ne? Ja.
Ja, es ist schon krass, dass mal bei HIO so ein, so, also normalerweise, das sind natürlich auch nur so, sag ich mal, weiche Metriken, aber ich finde es halt schon krass, dass bei HIO, dass du ein Spiel hast, das irgendwie über 2000 Bewertungen hat, mit irgendwie 4,9 von 5. Das ist dann schon, Ja, ist schon ein Hit, würde ich sagen, auf jeden Fall, in dem Segment.
Ich war halt richtig. Ja, weil, also mal ganz ehrlich, du musst ja auch, wenn du in die Visual Novels gehst und dich da so durchklickst, also der größte Teil davon wäre nichts für mich. Ich sage jetzt nicht, dass es kein, aber es gibt halt normalerweise, ich finde, der größte Teil bei den Visual Novels bei Itch.io ist ein sehr spezifisches Genre. Und das fiel dann so ein bisschen raus. Und da war ich dann so überrascht, dass es so weit oben gerankt ist. Habe mich ja ehrlich gesagt auch von oben durchgeklickt. Ich dachte mir, bei der Visual Novel mache ich mal Bestseller und gucke. Und ja, das Spiel hatte ich da nicht erwartet und es ist echt gut eigentlich.
Ja. Wie häufig musst du denn selber Entscheidungen treffen? Also wie viel ist quasi, du klickst durch die Story und wie viel ist so, du beeinflusst sie mit, sag ich mal?
Also ich weiß halt nicht, ob das, was ich so gemacht habe, wirklich irgendwas beeinflusst hat bisher. Bisher hatte ich das Gefühl, es ist super linear. Also es war nie, es ist jetzt nicht sowas wie keine Ahnung. Ich glaube, es gibt drei verschiedene Enden. Ich muss gleich nochmal gucken, ob ich glaube, es waren drei. Aber bisher hatte ich bei keinen Sachen das Gefühl so, ah ja, okay, das geht jetzt in die Richtung. So. Sondern es war schon alles irgendwie noch so ein bisschen. Aber auch da habe ich gesehen, dass der dritte Akt dann wohl einen vor mehr schwierige Entscheidungen stellt. Deswegen bin ich auch gespannt, aber so bin ich einfach noch nicht gekommen. Das ist halt das Problem, wenn man das so in so MTR-Snaps spielt. Also so mein Pendeln ist aktuell 14 Minuten.
Du Glückliche.
Da dauert das dann doch ein bisschen. Ich weiß. Ja, dafür bin ich jetzt lange genug lang gependelt. So, aber.
Ja.
Ich glaube, da kommt man dann halt nicht so schnell voran, ne?
Klar.
Ich glaube, ich ziehe jetzt, aber, also, gerade nachdem ich jetzt noch, ich habe heute extra nochmal gelesen, ich mir so dachte, ich find's halt nice, aber so dieses, ich nehme das jetzt mit und kann ja lang nur darüber nachdenken, das hatte ich bisher noch nicht. Und dann war halt wirklich so, ja, dritter Akt ist dann das, was du mitnimmst. Deswegen sehe ich mich jetzt morgen Vormittag hier schon, mein Sprüche chillen mit den Hunden und den dritten Akt noch schnell durchspielen. Also schnell. Weiß ich nicht, wie schnell das dann geht. Also bisher bin ich. Ich habe, glaube auch nicht, also außer der dritte Akt ist jetzt irgendwie 3 Stunden lang, glaube ich nicht, dass ich auf 6 Stunden komme. Da könnte ich jetzt aber halt auch komplett daneben liegen. Weil ich jetzt nicht wirklich gestoppt habe, wie viele 15 Minuten, 10 Minuten Stücke ich gespielt habe.
Ja gut, wie du schon gesagt hast, ne, ist natürlich Lesegeschwindigkeit abhängig. So dann.
Ja,
ne?
Ja.
Aber klingt auf jeden Fall nach einer guten Beschäftigung für so einen Sonntagvormittag, wie du sagtest, ne? Dass man dann so.
Es ist halt so eins von diesen Spielen. Wir haben uns ja vorhin schon kurz drüber unterhalten. Ich wollte halt was spielen, was einfach so ein richtiges Escape-Ding ist. Und genug Story mitbringt, als dass es mich halt auch so mitnimmt. Aber nicht so viel Story, dass ich dann direkt wieder, dass mich das dann ermüdet. Und ich glaube, das ist so der richtige Sweet Spot.
Verstehe, ja.
Aber.
Ja, das klingt auch sehr gut.
Ich glaube, ich werde jetzt Visual Novels Spieler. Also, ich bin offen für Recommendations.
Ja, also wenn ihr Empfehlungen für Wiebke habt, dann natürlich gerne in unseren Discord und in den Feedback-Kanal oder in den Games-Kanal schreiben. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes oder auf lostlevels.de oben rechts und genau, droppt eure Empfehlungen rein. Genau, dann kommen wir, würde ich sagen, zu meinem zweiten Spiel und zwar Unbeatable. Unbeatable ist das erste Spiel von D-Cell Games und es ist ganz klar in einer sehr spezifischen Popkultur-Nische verankert. Und zwar ist es mehr oder weniger, wenn der Musikanime Fully Cooly, FLCL, wenn der ein Spiel hätte, dann wäre es wahrscheinlich Unbeatable. So, also es ist so ein Mix aus Rhythmusspiel, also musikfokussiertes Rhythmusspiel, aber auch so ein bisschen so rhythmusbasierte Minigames sind auch mit dabei. Und eigentlich auch so ein bisschen ja, eigentlich auch schon fast eher so ein Visual Novel mit rumlaufen, weil man
zwar... Das wird zu stressig.
Ja.
Das sieht ja richtig schwierig aus. Also ich habe das gesehen gehabt im Trailer und dachte mir, oh, das wäre voll was für Flo. Und als du dann gesagt hast, du hast das gespielt, dachte ich mir so, ja, okay. Alles klar.
Ja. Ja, es kann auf jeden Fall ein bisschen stressig werden, das stimmt. Ja, es hat einen sehr eigenen visuellen Stil auf jeden Fall. Also allein schon, dass du hast halt so 2D Charaktere und 3D Hintergründe, das ist ja immer schon so ein ganz cooler Mix sein auf jeden Fall. Und also so auf den Intro-Kacheln des Spiels, wenn du das Spiel selber startest, ist es halt so, Unbeatable is a story about losing your way. So. Fand ich schon mal so ein interessanter Appetizer. Und letzten Endes, also es steigt auch sehr smart ein, weil man fängt quasi an, übernimmt die Kontrolle über Eve. Eve ist eine Sängerin von der Band namens One More Final und man ist im Backstage-Raum vor der allerletzten Show. Und die sind halt so richtige Popstars, also eine riesengroße Arena, irgendwie mit, weiß ich nicht, 50 Meter hohen Bannern vor der Arena, so ungefähr, also richtig, richtig groß. Und die spielen eben letztes Konzert. Und da kann man, also lernt man halt so ein bisschen die Steuerung, also man läuft ja dann eben durch diese Katakomben von dieser Arena hin zur Bühne, kann so ein paar Sachen sich angucken, erfährt so ein bisschen was über die Band, kann sich ein bisschen mit den Openern unterhalten, die halt die Vorbands gemacht haben für One More Final. Und dann, wenn man auf die Bühne geht, wird quasi eine Zwischensequenz abgespielt, wo dann eben ein Song gespielt wird und dann gibt es einen ziemlich harten Cut und dann übernimmt man eine andere Figur namens Beat und Beat ist eine pinkhaarige junge Frau, die Protagonistin, die so einen Gitarrenkoffer auf dem Rücken mit sich rumträgt und man trifft dann, also man wacht in so einem Feld auf, läuft dann nach rechts am Bildschirm, dann trifft man auf Quaver. Quaver ist so, ja, so im ich würde sagen, so im Highschool-Alter vielleicht, mit so ganz voluminösen türkisen Haaren. Und die sagt direkt so, Moment, bist du wahnsinnig? Warum läufst du damit rum? Du musst das verstecken. So. Und das heißt halt anscheinend, man bekommt direkt mit, okay, irgendwas, Musik ist anscheinend nicht mehr so ganz so gewollt in dieser Welt, weil es ist gefährlich, mit der Gitarre rumzulaufen, so ungefähr. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, das dann die Obrigkeit dazu gebracht hat, Musik zu verbieten. So, und da gibt es auch wird auch direkt schnell eingeführt, so eine spezielle Polizeieinheit namens Harm, die dann eben dafür sorgt, dass eben Leute keine Musik spielen. So. Und genau, und man begleitet dann Quaver zu ihr nach Hause. Warum? Das weiß man nicht so genau. Also die Story ist generell auch so ein bisschen, also da habe so 3 Stunden gespielt, da gibt es sehr viele Lücken, wo ich nicht weiß, ob die noch irgendwie eingefüllt werden oder ob es einfach nur so vibesbasiert weiterläuft, sage ich mal. Und genau, die erste Aufgabe ist mehr oder weniger Quaver zu dieser Arena hinzubegleiten, die jetzt irgendwie so ein riesiges Quarantänegebiet ist, weil bei diesem finalen Konzert eben wieder sich herausstellt, irgendwas passiert ist, dass irgendeine Katastrophe, die sehr viele Menschen ihr Leben gekostet hat. Und das war so ein bisschen so der Kickstarter war dafür, dass die Musik irgendwie verboten wird. So. Und es stellt sich auch raus, dass Quaver eben die Tochter von Eve ist. Und sie möchte halt, sie hat irgendwie so ganz heimlich auf so einer Akustikgitarre irgendwie so die Songs ihrer Mutter eingeübt und möchte dann nochmal in dieser Arena diese Songs eben zum Besten geben. So, und dann, als sie anfängt zu spielen, tauchen aber direkt so graue Monster auf, die als The Silence bekannt sind. Und man kann sie auch so ein bisschen zusammenreiben, dass eben diese Katastrophe, also dass diese Performance von One More Final die Silence angelockt hat und die dann eben die Menschen umgebracht hat, mehr oder weniger. Und dann muss man sie eben zurückschlagen mit Musik, sag ich mal. Da kommt dieses Rhythmusspiel. Der Rhythmusspielaspekt mit rein. Natürlich bekommt dann Harm auch Wind davon und versucht die dann festzunehmen. Also Quaver und Beat, die müssen dann flüchten. Und wir sind dann aber doch irgendwie im Knast, weil sie jemanden befreien wollen. Also lassen sich dann irgendwie fangen. Und die Leute, die sie befreien wollen, das ist irgendwie so ein sehr bekanntes Musikduo namens Treble und Clef. Also die haben alle so Musiknamen, die ganzen Charaktere. Ne? Also Clef ist ja so der Notenschlüssel und Treble ist ja so Tonhöhe, Beat, klar. Mhm. Ne? Und genau, und die wurden dann eben auch festgesetzt von Harm und dann wollen sie die eben befreien. Das schaffen sie dann auch und sind dann quasi auf der Flucht zu viert. Und weiter habe ich nicht gespielt. Und man konnte mal so ein bisschen, man kann halt zwischendurch immer so relativ eng eingegrenzte Level erkunden und mit den Leuten so ein bisschen reden. Kriegt dann so ein bisschen Hintergrundinfos zu der Welt, in der da stattfindet. Und ich habe aber trotzdem noch also extrem viele Fragezeichen, so was die Story angeht, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob die aufgelöst werden oder ob das halt auch so ein bisschen die Tension ist, das so ein bisschen kryptisch zu halten. Was ganz cool ist, ist, dass das Spiel in Episoden das halt ist. Also halt, Stichwort eben so spielbare Anime, dass du am Ende jeder Episode hast dann auch so Credits, die dann durchlaufen mit so einem Credit-Song, wie man das halt so kennt von früher. Also, ja, viele wahrscheinlich zum Beispiel von Dragon Ball Z damals auf RTL 2, wenn dann irgendwie die Credits laufen und Chala, hey Chala läuft und so, ne, man kennt's. das ist eben da auch so. Und ja, mechanisch ist es eigentlich, also wie gesagt, diese relativ linearen Level, durch die man durchlaufen kann und manchmal auch so ganz Mini-Rätsel. Zum Beispiel, man kommt vor eine verschlossene Tür und dann heißt es so, ja, okay, Schlüssel finden. Dann muss man halt so einfach die Level erkunden und halt überall, wo man interagieren kann, interagieren, dann findet man den Schlüssel auch einfach. Also es ist nicht so irgendwie komplexe Rätsel, sag ich jetzt mal. Und natürlich ganz wichtig, diese, ja, Musikparts, wo dann eben, also da steht man dann mit Beat in der Mitte des Bildschirms und abwechselnd von links und rechts kommen dann auf so zwei Lanes, kommen dann so Monster reingeflogen und du musst dann einfach richtig timen, um die Monster wegzuhauen oder was drüber zu springen. Es gibt auch mal Passagen, wo du dann gegen andere Leute kämpfen musst. Also meistens musst du dann irgendwelche Riot-Cops verprügeln sozusagen. Und da musst du dann eben auch richtig timen, dass du eben zuschlägst und eben blockierst und so. Das ist alles relativ intuitiv, das Interface. Und auch relativ simpel, diese Passagen, aber der Soundtrack macht's halt aus so. Ne? Also es ist halt ist alles sehr treibend, sehr ja, so punkiger Indie-Rock, sag ich mal. Ja, macht auf jeden Fall Bock, so die Musikpassagen allein deswegen. Und also generell der Vibe von dem Spiel ist halt richtig, richtig stark. So, ich liebe die Ästhetik. So, also die Visuals sind super. Es hat halt auf jeden Fall Ecken und Kanten, auch technisch so. Also es ist nicht optimal optimiert so, obwohl das halt echt lange in Entwicklung war. Also die haben mal vor 4 Jahren mittlerweile, glaube ich, haben die so eine Demo rausgebracht, namens Unbeatable White Label, wo man so ein Musiklevel spielen konnte. Mit irgendwie 3 oder 4 Songs, glaube ich. Und ja, also man weiß natürlich nie, was für Probleme sich dann bei der Entwicklung so auftun. Aber in einer idealen Welt hätte es noch so ein halbes Jahr im Ofen gebraucht, sag ich mal, bis es wirklich rund ist, komplett. Aber ich würde es persönlich, glaube ich, schon jetzt empfehlen, gerade wenn man irgendwie so, also wenn man Fuli-Kuli mag, wenn man irgendwie Rhythmusspiele mag, wenn man so auf diese ganze Ästhetik steht, ist auf jeden Fall ja, einen Blick wert. Und man merkt halt auch, es ist echt viel Herzblut da reingeflossen und kommt auch bei den Fans deutlich besser an als bei der Kritik. Also ich habe auf Metacritic mal geguckt, ich glaube, da ist der Schnitt bei den Fan- oder den SpielerInnen-Bewertungen ist bei 8,3 oder so und bei den Critics halt nur bei 70. So, also
das ist ein bisschen offen und Unterschied, ja.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, man merkt im Spiel schon an, es hätte ein bisschen mehr Zeit, hätte ihm gut getan, aber es funktioniert so auch auf jeden Fall. Und ja, es ist ein Vibe, wenn man den Vibe mag, dann ja, genau. Es fühlt man sich auf jeden Fall direkt zu Hause, würde ich behaupten.
Ich fand halt, das sah richtig, richtig cool aus. Ich weiß gar nicht, ich habe das, ob ich das irgendwie über Humble gesehen hatte oder als ich einfach generell mal bei Steam jetzt halt geschaut hatte. Ich hatte das, glaube ich, hatte irgendwie nach Female Protagonist letztens mal gesucht. Einfach aus Prinzip. Und da ist das, glaube ich, aufgetaucht. Und es sieht halt so cool aus. Und ich finde, die Story klingt auch so unglaublich cool. Und wie du schon sagst, der Vibe ist super. Und dann habe ich gesehen, dass es ein Rhythmusspiel ist und dachte mir so, oh, Ich kann das einfach nicht. Ich habe dafür keine Geduld. Ich kann das nicht. Aber ja, also das ist so, das ist wieder so ein richtiges Spiel, wo ich mich ärgere, dass mir manche Sachen einfach nicht liegen oder dass ich dafür keine Geduld habe, weil das wirklich gut aussieht. Also das selbst wenn man es nicht gespielt hat, finde ich, sieht man dem an, dass es da hängt was hinter. So, also ich finde viele Spiele, wenn du dich so durchklickst, das ist so, ja, okay, ist vielleicht mechanisch cool oder so, aber was ist jetzt der so, ich bin ja ein Fan von Story und Vibes. So, damit hockt man mich ja. Mir ist ja die Mechanik meistens egal. Außer es ist halt ein Rhythmusspiel, weil ich das nicht kann. So. Deswegen, als du dann gemeint hast, du stellst das vor, dachte ich mir, okay, dann lerne ich zumindest ein bisschen was darüber. Das ist in Ordnung. Dann hat zumindest irgendjemand von uns das gespielt.
Ja, voll. Also, es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade, die du am Anfang auswählen kannst. Ich weiß halt nicht, also ich hab den empfohlenen Schwierigkeitsgrad halt genommen, den haben die als Hard betitelt. Und ja, es ist teilweise schon, manche Passagen sind schon knackig, weil du vor allem, manchmal musst du halt auch auf beiden Lanes gleichzeitig was machen. Also zum Beispiel musst du dann oben für die obere Lane halt den Button halten, so, und dann unten nochmal irgendwie so zwei, drei Silence-Möpse weghauen und dann irgendwie aber trotzdem alles gleichzeitig dann loslassen, so ungefähr. Also es ist schon, man braucht ein bisschen Koordination. Es hilft auch nicht, dass halt eben manchmal Gegner von rechts kommen, also von rechts nach links, manchmal von links nach rechts so. Es ist schon, ja, also ich weiß ja nicht, wie viel simpler das dann eben auf dem niedrigen Schwierigkeitsgrad ist. Ja. Ich glaube, gibt es eine Demo?
Nee. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Nee.
Nee, gibt gerade keine Demo leider. Ja, genau. Also wenn man in eine Demo kommt, dann wäre natürlich das eine Option, sich mal so anzugucken auf den niedrigen Schwierigkeitsgrad, ob das so funktioniert. Aber genau, also es ist schon, ja man muss schon auch Rhythmusspiele bis zum gewissen Grad auch mögen und ein Faible dafür haben und dann, ja.
Wobei ich mir ja vorgenommen habe, weil ganz viele von diesen Meinungen habe ich halt seit, Gott, ich möchte nicht nachrechnen, wie lange ich Computerspiele spiele. Eine Weile, okay? Eine Weile. und entsprechend waren für mich immer so diese ganzen Roguelike-Sachen raus, alles Souls-like ist raus. Ich bin ja immer so fasziniert, wenn Chrissy da irgendwas vorstellt und ich mir denke, boah, die Geduld, die sie hat. Aber okay. Und alles, was mit Rhythmus zu tun hat, ist bei mir raus. Einfach weil so Plattformer habe ich mich so langsam mit abgefunden. Ich hasse, wenn ich irgendwo rumspringen muss. Fein, wenn die Story gut ist, bin ich gewillt, das zu tun. Aber das ist halt genau der Punkt. Es gibt so viele Spiele, die so unglaublich coole Stories haben oder so ein Vibe, der mir eigentlich total liegen würde. Und ich sortiere die einfach aus Prinzip aus. Und eigentlich ist mein Plan für 2026, einfach mal diese ganzen Spiele zumindest mal zu probieren. Wenn ich es dann nicht kann, fein. Aber es zumindest mal zu probieren, schauen wir mal. Ja. Vielleicht fange ich nicht mit dem an.
Das ist ein guter Vorsatz.
Wenn sogar du sagst, es ist teilweise schwer, dann lasse ich das vielleicht mal. Aber irgendeins werde ich jetzt mal.
Ja, so langsam rantasten und so, ne? Und du hast dann hier immer eine Plattform und Möglichkeit, dann auch zu wenden, wenn es nicht funktioniert. Ne? So. Ja, sehr gut. Dann switchen wir rüber zu den Lecker-Levels. Die ersten Lecker-Levels in 2026 mehr oder weniger, weil die letzten beiden Folgen waren wie fleißige HörerInnen und SeherInnen
Stimmt, ihr habt nur
haben.
Vorschau gemacht, ne?
Genau, Rückblick und Vorschau, genau. Und ja, deswegen das erste Lecker-Level des Jahres eröffne ich mit einem sehr aktuellen Thema, und zwar einer Buchempfehlung. Und zwar Feeding the Machine von James Muldoon, Mark Graham und Callum Kent. Das sind britische Wissenschaftler. Die haben ein Buch verfasst zu der versteckten menschlichen Arbeit hinter generativer KI und Machine Learning. Das ist natürlich, ne, ist ja das Trendthema gerade. In meinem Brotjob bin ich auch immer sehr damit beschäftigt, das alles irgendwie zu verfolgen und die Leute da aufzuschlauen zu diesem Thema. Und genau, was man halt irgendwie wirklich oft vergisst, oder was ja auch viele mal kommuniziert wird, ist ja, dass ja irgendwie, dass es ja so magisch ist, was da so passiert. Aber letzten Endes vergisst man oft, dass da halt Menschen an jedem Schritt dieser Wertschöpfungskette einfach Menschen damit mit das beeinflussen, dahinter stehen und teilweise eben auch zu absolut furchtbaren Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern, in asiatischen Ländern, in afrikanischen Ländern da irgendwie eingesetzt werden, damit die dann, also wie damals, in Anführungsstrichen auch schon bei Social Media, für Content Moderation halt, ne, wo ja auch dann irgendwie Inhalte von Menschen geprüft werden und gelabelt werden. Und das ist bei KI auch nicht anders. Und was ich da aber sehr gut fand bei dem Buch, ist, dass die haben sich so, ich glaube, es sind 7 ProtagonistInnen rausgesucht an verschiedenen Punkten dieser Wertschöpfungskette. Also einmal natürlich die, die Person in, ich glaube, es ist eine Frau aus Uganda, glaube ich, die eben in so einem, für so eine Data-Labeling-Firma da arbeitet. Wo sie halt also so im, naja, im Vergleich mit den anderen Jobs in ihrer Community natürlich deutlich mehr verdient, so, aber immer noch, also absurd wenig im Vergleich zu so westlichen Gehältern. Und damit angefangen, dann über, über eine Künstlerin, die irgendwie mit KI zu tun hat, über so einen jemanden, der in, ich glaube, Norwegen in so einem Rechenzentrum arbeitet, wo dann eben die ganzen Berechnungen durchgeführt werden oder auch Modelle trainiert werden. Dann ist er auch noch mit dabei, ja, ein Entwickler, klar. Und ein Organizer, der dann eben, ja, halt dann beschäftigt ist, eben seinen Arbeitsplatz gewerkschaftlich zu organisieren. Und dieser Arbeitsplatz hat eben damit eben was zu tun mit KI. Und aber auch so ein Investor, der für so eine Risikokapitalgesellschaft arbeitet, ist auch mit dabei als Protagonist. Ja. Und das ist halt sehr klug gemacht, weil zuerst werden diese ProtagonistInnen eben eingeführt und so ein bisschen einfach so, was sie so täglich machen, deren Hintergründe. Und dann schlagen sie so die Brücke zu dem Teilaspekt, auf den diese ProtagonistInnen eben indem die eben aktiv sind, wie so eben die Abläufe sind. Von irgendwie dem Training der Modelle über Datenaufbereitung bis hin zum Ausführen der Modelle, wie man die steuert und so. Und das ist alles nicht, also wer da jetzt der super Oberschlaubi ist und schon super Bescheid weiß über das Thema, wird, was die technischen, also was die Funktionsweise angeht, glaube ich, nicht so super viel Neues lernen. Aber ich finde, es ist ein super, super gutes Buch, gerade als Einstieg, weil es halt sehr niedrigschwellig erklärt, wie diese Systeme prinzipiell funktionieren, was da eben dahinter steckt, so auf mathematischer IT-Ebene, aber auch auf menschlicher Ebene. Und genau, natürlich haben die das mit so einer Intention geschrieben, weil eben viel zum Thema, sag ich mal, also jetzt nicht Arbeitsrecht, aber so wie man irgendwie Arbeit menschenwürdiger gestalten kann in den kommenden Jahren. Und deswegen sind sie zu zeigen, dass man halt viel erreichen kann, wenn man sich organisiert, auf Betriebsebene, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene. Das eben natürlich auch eine Herausforderung ist, ne? Also so eine internationale Gewerkschaft aufzuziehen in dem Bereich, so im Data-Labeling-Bereich zum Beispiel, ist halt einfach schwierig, weil einfach das eben so breit gefächert ist und dass teilweise halt so die Leute halt so ersetzbar sind, sag ich mal, gerade an untersten Stelle dieser Hierarchie, dass natürlich viele auch irgendwie Hemmungen haben, sich zu organisieren. So, ne? Weil wenn die wissen, vor der Tür warten irgendwie 500 andere, die meinen Job haben wollen, so, weil es halt zumindest ein Einkommen ist. Ja, aber ich finde, es ist ein sehr anschauliches Buch, es ist sehr gut geschrieben, sehr, also mit der nötigen Tiefe, aber ist nicht zu elfenbeinturmig geschrieben. Und gibt halt auch so, ich finde schon so konkrete Handlungsansätze, wo sie sagen, okay, so könnte es funktionieren in Zukunft. So. Genau, deswegen definitiv eine Empfehlung. Und Shoutout an dieser Stelle natürlich, wie immer, wenn es um Bücher geht, oder wie meistens, wenn es um Bücher geht bei mir, an die Bücherhallen Hamburg. Weil, ja, seitdem ich da meine Karte habe, ich habe letztes Jahr, glaube ich, 22 Bücher gelesen und davon waren 15 ausgeliehen aus den Bücherhallen. So. Unter anderem dieses Buch. So, genau.
Ich bin ja mehr so der Buchhoarder. Also bin mir dessen bewusst, dass es meinen Carbon Footprint nicht gerade verbessert, aber ich habe viel zu viele Bücher. Das macht mich viel zu glücklich. Aber ja, ich versuche auch mehr zu auszuleihen.
Ja. Ja, wir haben letztens auch ein bisschen aussortiert und natürlich, es ist. Also ich glaube, es fällt mir schwerer, Bücher auszusortieren, als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche DVDs oder sonst irgendwelche anderen physischen Medien. Platten habe ich zum Beispiel auch vor Ewigkeit mal radikal aussortiert und irgendwie 3/4 meiner Platten verkauft. So, da hatte ich irgendwie dann wirklich nur, okay, das sind irgendwie so die Herzensplatten. Aber bei Büchern fällt mir das auch schwerer, definitiv. Also da bin ich dann auch so, ja, lese ich das noch mal? Ach, bestimmt. Komm, das bleibt noch mal im Regal jetzt so. Und der Buchrucker hat so eine schöne Farbe. Ich habe
noch nie Bücher aussortiert.
So.
Noch nie.
Noch nie, okay.
Noch nie. Ich hab das einzige Mal, dass ich Bücher aussortiert habe, war, weil es Uni-Bücher waren, die ich im Keller gelagert hatte und wir hatten Wasserschaden. Das ist der einzige Grund, warum ich bisher Bücher aussortiert habe. Ich habe vor 2 Jahren mal angefangen, die alle in der App einzuscannen, damit ich weiß, welche Bücher ich schon habe. Nur damit ich nicht auch noch, jetzt vor allen Dingen, wenn sie in 2 Ländern sind, dass ich vergesse, was eventuell irgendwo im Regal steht, weil ich es auf der To-Do, also auf der To-Be-Read habe, aber noch nicht gelesen habe. Und sagen wir einfach mal, die Zahl war erschreckend.
Vierstellig auf jeden Fall, oder?
Noch nicht. Ab 4-stellig ist es ja eine Bibliothek. Also ab 1000 darfst du es als deine private Bibliothek bezeichnen. Ich arbeite daran. Also wenn ich meine E-Books mitzählen würde, dann ja. Dann auf jeden Fall. Hardcopies. Also in Hongkong, ich wohne ja jetzt noch nicht so lange in Hongkong und ich habe die ersten 3 Jahre keine Bücher hier gekauft, weil die Buden so klein sind. Und dann bin ich einmal zu so einer Buchmesse gegangen und dann ist der Knoten geplatzt. Aber jetzt, also in Hongkong habe ich 312. Und dann halt alles, was ich jemals in Deutschland gekauft habe, über 29 Jahre Leben, bevor ich weggezogen bin.
Das ist schon einiges auf jeden Fall, ja.
Bücher kann ich, geht nicht. Da bin ich, glaube ich, hier so typisches Mädchen Anfang der 90er, da bin ich Schön und das Biest radikalisiert. Ich will diese Bibliothek eines Tages haben, es können keine Bücher aussortiert werden. Es geht nicht.
Verstehe.
Geht einfach nicht.
Ja, wenn die mal kommt, die Bibliothek, dann machen wir eine Emergency-Sonder-Podcast-Folge. Direkt nach dem Kauf des tausendsten Buchs kann sie direkt live dazuschalten und dann, ja.
Oh, ja, schwierig. Nee, Bücher könnte ich nicht.
Ja.
Aber.
Ja.
Ja, sollte man aber halt eigentlich, ne? Also, ich meine, ich kaufe ja unglaublich viele Bücher secondhand. Ich bin ja froh, dass andere Leute das machen, weil ich halt. Es können einfach nicht so viele Bücher die ganze Zeit, also es stresst mich. Aber ja.
Ja.
Und jetzt, aber dann hab ich gesehen, dass du das vorstellst. Das wurde mir letztens auch empfohlen. Und ich hatte noch so gesagt, so, ja, das kaufst du jetzt noch nicht, das kommt auf die Liste. Und dann hast du das auf diese Liste hier gepackt. Und ich war direkt so, oh, bestelle ich das?
Ja, komm.
Okay.
Lohnt sich auf jeden Fall. Es
klingt ja halt wirklich gut.
Also ich habe so. Es ist wirklich sehr gut. Es ist auch so, ich habe relativ viele Sachbücher gelesen im letzten Jahr und ich lese zum Beispiel gerade in einem Buch noch über die Geschichte von Silicon Valley. Auch sehr spannend. Aber das ist halt so ein 700-Seiten-Wälzer, irgendwie eng bedruckt, kleine Schrift, sehr, sehr, sehr dicht. Also sehr gut geschrieben auch, aber sehr viele Fakten, Zahlen und so drin. Also trotzdem halt schon mit so einem narrativen Bogen geschrieben. Also es ist nicht nur Fakten, 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 sondern schon auch eine Geschichte dahinter. Da kann ich so 20 Seiten am Stück lesen und muss sie da weglegen. Ja. Und das Buch, das habe ich, glaube ich, an 3 Abenden oder so, wenn man das mal so überschlägt, gelesen.
Also für ein Non-Fiction-Buch, also für so ein Sachbuch ist das tatsächlich dann fix. Ich finde aber auch, also auch jetzt, wo du es beschrieben hast, was ich an diesen ganzen Büchern in der Richtung so anstrengend finde, ist, dass es entweder so ein komplettes Buch dafür ist oder so ein komplettes Buch dagegen. Mhm. Aber relativ selten ein, naja, es ist halt hier, wie regeln wir das jetzt so, dass es zumindest irgendwie sinnvoll funktioniert. Oder zumindest innerhalb dessen, man kann halt manche Sachen nicht mehr wegreden. Es funktioniert leider nicht. Ja. Aber dann sollte man vielleicht zumindest eine Möglichkeit finden oder eine Lösung finden, die, ja. Ja.
Aber. Ja. Ja, definitiv. Die Büchse der Pandora ist auf jeden Fall. Das kann man so sagen.
Ah ja.
Ja.
Ja. Das merke ich auch in meinem Job immer, ja.
Das glaube ich sofort, ja.
Also früher war ja immer dieses, jeder Mandant hat schon mal irgendwas gegoogelt. Jetzt hat jeder Mandant schon mal was mit AI entworfen. Okay.
Na klar. ChatGPT hat gesagt, das ist so und so. Warum sagen sie was anderes? So. Ja. Ach ja, schöne neue Welt auf jeden Fall. Das wird uns ja nächstes Jahr auch begleiten. Noch. Und wahrscheinlich die Jahre danach auch noch.
Ja.
Ja. Aber auch hier natürlich immer gern als Plattform zum Austausch. Und es würde mich natürlich sehr freuen. Und uns alle, glaube ich, auch, wenn du jetzt ein bisschen häufiger wieder dabei bist. Das
ist der Plan.
Das ist auf jeden Fall ein guter Plan für 2026, ja.
Ja. Guck, das ist wahrscheinlich mein Lecker-Levels. Mein Lebensplan, endlich mal diese ganzen Spiele, vor denen ich Schiss hatte, auszuprobieren.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Schauen wir mal, wie das läuft.
Ja, genau. Demnächst dann in euren Podcast-Feeds und bei YouTube zu sehen und zu hören. Wie Wiebke sich da durchkämpft.
Das ist dann zu hören.
In purer Verzweiflung. Das ist genau. Genau. Oh no. Wenn euch jetzt schon gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann teilt natürlich wie immer gerne diesen Podcast mit eurer Friends, mit euren Friends, eurer Family und allen Leuten, von denen ihr denkt, die könnten was draus ziehen. Und lasst uns auch gerne bei Apple Podcasts.
Wir machen hier noch den Papi-Faktor.
Ja, der Papi-Faktor. Ja, oh ja, stimmt.
Okay.
Oh, Mausi.
Hallo.
Für alle, die nur zuhören, jetzt ist quasi der Zeitpunkt, dass ihr auf jeden Fall den Videopodcast gucken müsst, weil ihr seht ihr seht nämlich einen wunderhübschen Hundewelpen auf Wiebkes Schoß.
Ja.
Hat sie die ganze Zeit gegrunzt oder war das die andere Hündin?
Das war die andere. Warte, wir machen hier Bonus. Moment. Komm
her. Oh, Bonus.
Das ist nicht mehr Welpe, das ist
größer. Oh mein Gott. Alter, okay. Das ist der Grunzgenerator. Sehr gut.
Das ist der Grunzgenerator. Sie denkt, sie klingt niedlich, wenn sie das macht. Ich weiß nicht genau, wo sie dich der. Aber ja, das waren jetzt typische Hongkonger Dorfhunde. Muss man sich natürlich immer angucken. Alle mal zu YouTube gehen.
Ja, ganz genau. Bei YouTube findet ihr uns nämlich unter youtube.com/lostlevels. Ganz einfach. Und da könnt ihr dann sehr gerne liken, gucken, abonnieren, gerne auch auf die Glocke gehen. Dann bekommt ihr nämlich immer genau mit, wann wir eine neue Folge veröffentlichen. Und genau, wenn ihr uns weiterhin nur auf der Tonspur hören möchtet, ist auch okay, aber ihr verpasst was. Ne? Ihr habt ja gesehen, die es gesehen haben, die es nicht gesehen haben, könnten es sehen, wenn sie wollen, wenn sie auf YouTube gehen. So oder so. Genau. Podcast-mäßig findet ihr natürlich wie immer auf allen Plattformen, wo man eben Podcasts findet. Und wir freuen uns über Bewertungen und Sterne bei Apple Podcasts zum Beispiel. Oder ich glaube, es geht zum Beispiel auch bei Deezer. Kann man auch bewerten? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ihr findet uns überall, könnt uns überall hören. Und unsere sämtlichen vorherigen Folgen findet ihr auf lostlevels.de. Wiebke, wo bist du im Netz unterwegs?
Oh Gott, ich mache doch eine Social-Media-Pause. Bei Instagram und bei Blue Sky und bei, ich weiß gar nicht was noch, aber immer Nadapoi. Nadapoi.
Sehr schön. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Wie immer natürlich auch vielen Dank an Pete Lektro für musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf seinem Pen & Paper YouTube-Kanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.